Herzlich willkommen zum Potenziale Nutzen Podcast. Mein Name ist Konstantin Kowalski.
Und ich bin Stefan Buchrister und wir möchten Alltagsphänomene mit euch gemeinsam mal psychologisch betrachten. Und jetzt, wo ich dich so betrachte, schick siehst du heute aus.
Echt? Findest du 3-Tage-Bart-Schlabber-T-Shirt? Meinst du jetzt schick oder findest du mich schön?
Tatsächlich schön, ja, also doch schön, so einfach freundlich, schön, macht Spaß, dich anzugucken heute.
Ja, vielen Dank. Aber woran machst du das jetzt fest?
Ja, woran mache ich das fest? Also ich glaube, die Optik ist ja nicht überraschend, also ich wusste ja, was auf mich zukommt, sondern eher so, tatsächlich, du lächelst heute, als wärst du irgendwie besonders gut drauf.
Ja, also ich bin heute auch wirklich gut gelaunt, ja, und bin auch im Reinen mit mir selber, definitiv. Ja, ich finde mich heute auch gut.
Vielleicht ist es genau das, dieses im Reinen mit dir selbst. Also Schönheit ist ja auf der einen Seite so ein Thema von Erwartungswert, also im Sinne von, je mehr ich dich kenne, je besser ich dich kenne, je länger wir uns kennen, umso attraktiver wirst du ja, aber weniger, weil du dich physisch veränderst, also von der Physiognomie, sondern eher, glaube ich, weil ich mich immer besser auch darauf einstellen kann, weil sozusagen das, was zu dir als Persönlichkeit gehört, auch immer umfänglicher wird, immer runder im Sinne von, das Bild wird komplexer, kompletter.
Ja, ich glaube, du weißt halt, was dich erwartet, ne?
Ja, ja.
Und das gibt ja auch Sicherheit.
Ja, genau. Vielleicht nimmt einfach auch das Stresslevel ab. Also die ersten Podcast-Folgen waren eben auch davon geprägt, dass wir uns ja ein Stück weit aufeinander erstmal einstellen mussten. Und je häufiger wir uns dann treffen, je häufiger wir Aufnahmen haben, umso schöner wirst du. Also ich kann mich dir nicht schön saufen, sondern ich kann mich dich schön hören.
Okay, na, ich glaube, was das auch ein Stück weit beeinflusst, ist, wir haben ja, das könnt ihr jetzt nicht sehen, aber wir haben natürlich auch Kopfhörer auf und die ersten Episoden lacht man sich ja am Anfang noch schlapp, weil der andere total ungewohnt aussieht mit seinen Kopfhörern drauf. Ja, okay, stimmt, das Bild, also die Erwartungshaltung ist jetzt klar, ne? Ich weiß ungefähr, wie du aussehen wirst.
Aber ich denke, es gibt so in der Psychologie gibt es so diese verschiedenen Lerntheorien, also wie entsteht Lernen und das ist ja so, dass ich auf der einen Seite auch operant konditioniert werde durch deine Erscheinung. Also ich habe einen Erwartungswert, wie siehst du aus, wie gehen wir miteinander um, wie viel Spaß haben wir und wir haben eine Menge Spaß dabei, diesen Podcast aufzunehmen. Das heißt, es wird ja immer wieder etwas Positives konditioniert durch dich, durch das, was du tust, wie wir es tun. Das ist ja das eine. Das zweite ist natürlich so quasi so eine Art Modelllernen, also im Sinne von, ich kriege ja auch ganz viel positives Feedback auf den Podcast. Das bedeutet, ich lerne an diesem Modell, wie wir das machen, dass das positiv ist. Das wird also ständig auch verstärkt. Und ist natürlich auch viel besser antizipierbar. Also wenn du lächelnd reinkommst, habe ich das Gefühl, dass das eine tolle Veranstaltung wird. Das heißt, das ist so ein Trigger-Moment. Ne? Also wenn er lächelt, wird es gut. Also du stehst mit deinem Lächeln für das Gute in diesem Podcast.
Okay, aber wie bedeutsam ist denn jetzt Schönheit im menschlichen Miteinander? Also wenn du mich jetzt nicht schön finden würdest, würde dann der Podcast weniger entspannt für dich ablaufen?
Ja, das ist eine ganz ziemlich tolle Frage, weil Schönheit ist eben kein statisches Konstrukt, sondern es ist etwas sehr Dynamisches. Also wir nehmen ja Menschen mit Lichtgeschwindigkeit wahr, also vorausgesetzt, dass wir keine Beeinträchtigung unserer Sehfähigkeit haben. Wir nehmen also Menschen mit Lichtgeschwindigkeit wahr und wir nehmen viele optische Merkmale daran wahr. Viel schneller, als du mich mit deinem Charakter, mit der Sprache, mit dem, was du vielleicht sonst noch an Ideen mitbringst, tatsächlich beeinflusst oder ich das wahrnehmen kann. Und diese Wahrnehmung in Lichtgeschwindigkeit der optischen Merkmale, die gleichen wir natürlich mit unserem Erfahrungswert ab. Und da sind es auf der einen Seite die Erfahrungen, die wir selber gemacht haben, ne, mit Menschen, die dir ähnlich sehen, die sich so benehmen wie du, die dir optisch ähneln, aber natürlich auch mit den Dingen, die aus unserer kollektiven Vergangenheit mit dabei sind. Also was für Unterstellungen, was wird Menschen unterstellt, die groß sind, die klein sind? Was wird Menschen unterstellt, die volles Haar haben, wenig Haar haben? Was unterstellen wir BrillenträgerInnen? Was unterstellen wir Personen, die möglicherweise eine besondere Physiognomie aufweisen. Und das ist so ein kollektives Erbe, was wir auch tatsächlich bei der Bewertung der Optik immer mit reinnehmen. Und je mehr ich natürlich über dich weiß, umso weniger bedeutsam werden diese Merkmale. Aber um auf deine Frage zu antworten, wahrscheinlich wäre der erste, zweite Podcast mit einer Person, die weniger dem gesellschaftlichen Standard an Schön entspricht, weniger offen gewesen, vielleicht weniger, wäre die Bereitschaft weniger stark gewesen, auch Emotionalität schon zu zeigen.
Aber wir haben ja eine gemeinsame Vergangenheit sozusagen. Wir kennen uns ja schon länger, als wir den Podcast machen. Von daher stellt sich mir schon die Frage, ist denn dann Schönheit zwangsläufig immer was Visuelles?
Also es gibt ein ganz tolles Experiment. Da haben die Forscher mal Folgendes gemacht. Die haben ein Telefonat führen lassen und haben denen, der telefoniert, ein Bild gezeigt von einer Person, die den gesellschaftlichen Standards von Schönheit sehr entspricht. Und im zweiten Durchgang haben sie anderen Personen ein Bild gezeigt von einer Person, die weniger gut den gesellschaftlichen Standards von Schönheit entspricht. Und dann haben sie sich mal Merkmale des Telefonats angeguckt. Also wie häufig wird gelächelt? Wie lange dauert das Telefonat? Wie häufig versucht die Person an Inhalte anzuknüpfen? Und was eben sehr deutlich wurde, dass die Menschen, die mit einer vermeintlich attraktiven Person telefoniert haben, länger telefoniert haben, häufiger gelacht haben, den Gesprächspartner als positiver danach auch eingeschätzt haben, also die optische Schönheit bzw. die Nähe zum gesellschaftlichen Idealbild, das macht schon was mit uns im Sinne von, es verändert unser Verhalten, es verändert die Beurteilung der anderen Person.
Man sagt ja auch immer, ne, das ist ja so dieses Hollywood-Schema, dass symmetrische Gesichter wohl besonders schön sein sollen oder eine Wirkung erzielen sollen.
Also tatsächlich symmetrische Gesichter wirken im ersten Moment als sehr klar, sehr rein, weil sie natürlich viel weniger Indifferenzen abbilden. Auf der anderen Seite wirken sie eben häufig dann schnell auch als langweilig. Das heißt, die Asymmetrie des Gesichtes, die Lebhaftigkeit des Gesichtes, das ist das, was nachher auch tatsächlich ein Gesicht interessant macht. Und es gibt auch dort tolle Untersuchungen, wann finden wir Menschen attraktiv? Und wir finden Menschen interessanterweise dann besonders attraktiv, wenn die Symmetrie des Gesichtes unserer eigenen Symmetrie eher entspricht. Also wenn du jemand bist, der eher zusammenstehende Augen hat, die dichter beieinander stehen, dann wirst du auch Gesichter vor allem attraktiv finden, wo die Augen beieinander stehen. Vielleicht für die Zuhörer jetzt. Konstantin hat dann gerade einen unglaublich zusammengekniffenen Gesichtsausdruck gemacht. Und ich habe mir ganz kurz vorgestellt, wie möge wohl jemand aussehen, der diesen Gesichtsausdruck dann attraktiv findet.
Ja, ich musste, Entschuldigung, auch wenn es unprofessionell ist, aber ich musste einfach an Karl Dall denken, während du das jetzt so erzählt hast und gesagt haben, okay. Ja. Wenn ich das also so fortführe, dann würde wahrscheinlich in unserem Beispiel Karl Dall oder Mike Krüger,
ja.
Dann würden die wahrscheinlich Leute auch attraktiver finden, die ihn ähneln.
Absolut, je ähnlicher uns jemand ist, umso eher, also umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir ihn attraktiv finden. Man hat das tatsächlich so gemacht, dass man Bilder genommen hat und hat diese quasi so künstliche Bilder genommen und hat, wie bei so einem Phantomzeichnen, hat man das dann Menschen vorgelegt, die eher diesem künstlichen Bild entsprechen. Und die Menschen haben immer eine Attraktivität Personen höher gewertet, die den eigenen körperlichen Merkmalen und physiognomischen Merkmalen eher entsprechen.
Okay. Naja, Schönheitsideale verändern sich ja auch zum Glück. Ja,
absolut.
Über die Zeit. Also wenn ich da jetzt, wenn man so an die 80er zurückgeht, ne?
Fukuhila Oliba.
Genau, Fukuhila Oliba, ne, der Rudi Völler Gedächtnis Fukuhila, das war damals sicherlich wild und sexy. Das kommt heute ja gar nicht mehr an, meiner Meinung nach.
Na klar, also natürlich unterliegt die Wahrnehmung von Schönheit genauso gesellschaftlichen Veränderungen wie Mode, wie Musikgeschmack oder ähnliches. Ne?
Das heißt, das könnte ich ja jetzt unterstellen, wenn ich dem aktuellen gesellschaftlichen Schönheitsideal nicht so nahe bin, mit meiner eigenen Erscheinung, könnte ich aber vielleicht, wenn sich das irgendwann ändert, in 5 Jahren, vielleicht sogar beruflich erfolgreicher werden, oder? Hat die Schönheit Auswirkungen auf meinen beruflichen Erfolg?
Oh ja, also tatsächlich die Nähe zum Schönheitsideal hat massive Auswirkungen. auf beruflichen Erfolg. Menschen, die als schön gelten, haben schneller einen rasanten Aufstieg, verdienen durchschnittlich mehr Geld, werden als verbal kompetenter und intelligenter wahrgenommen.
Aber warum?
Ich glaube, das liegt einfach daran, dass wir eine Interpretation dieser körperlichen Merkmale haben. Und das haben wir natürlich aus der Historie heraus eine Interpretation. Also wir haben eine Vorstellung davon, wie die Prinzessin aussieht. Wir haben eine Vorstellung davon, wie der Held aussieht. Wir haben auch eine Vorstellung davon, wie der Anti-Held aussieht. Und diese Wahrnehmung dieser Merkmale gibt uns erstmal Sicherheit. Und das, was wir immer wieder brauchen, weil wir als Menschen so schlecht von der Natur aus ausgestattet sind in der Wahrnehmung, wir können nicht schnell laufen, wir können nicht besonders gut hören, wir haben keine Facettenaugen wie die Fliege, wir können also auch nicht wahnsinnig gut wahrnehmen. Deshalb sind wir gezwungen, die Merkmale, die jemand aufweist, schnell in Schubladen zu packen. Und je besser und schneller es uns gelingt, eine Schublade zu benutzen, umso sicherer fühlen wir uns. Weil uns jede Unsicherheit zwingt, ganz viele Schubladen aufzumachen, was kognitiv anstrengend ist, was uns also vom Gehirn her mehr Leistung abfordert. Und dieses mehr Leistung wiederum, das erfordert dann Stresshormone und diese erleben wir dann auch tatsächlich als anstrengend oder diesen Zustand erleben wir als Anstrengung. Das bedeutet, je besser es mir gelingt, die Optik einer Person mit möglichen Eigenschaften in Verbindung zu bringen, umso beruhigender kommt es auf mich, umso schneller komme ich dort zu einer guten Urteilsfähigkeit. Und deshalb ist es für uns viel, viel leichter, Menschen, die optisch einem Schönheitsideal eher entsprechen, tatsächlich auch positive Eigenschaften zuzuschreiben.
Ja, da erklärt das ja am Ende auch den Spruch, ne? Erfolg macht sexy. Der ist ja dann damit falsch.
Genau, die Frage ist, ob sexy sein oder dem Schönheitsideal entsprechend Erfolg macht. Also eher wahrscheinlich andersrum. Beziehungsweise ist es natürlich auch so, dass wir uns die Frage stellen, dass es gibt so einen sogenannten fundamentalen Attributionsfehler. Ja, und den brauchen wir vom Gehirn her. Das bedeutet, Dinge, die uns gut gelingen, bringen wir gerne mit unseren eigenen Kompetenzen in Verbindung. Ja, ich habe Erfolg gehabt, weil ich mich angestrengt habe, weil ich klug bin, weil ich gelernt habe, weil ich bestimmte kognitive Ressourcen habe und so weiter. Misserfolge bringen wir gerne mit äußeren Umständen in Verbindung. Also es hat nicht geklappt, weil die Aufgabe zu schwer war. Es hat nicht geklappt, weil der Lehrer nicht die Aufgaben genommen hat, die er angekündigt hatte und so weiter. Was heißt das jetzt übertragen auf unsere Fragestellung des Schönseins? Das bedeutet vom Prinzip her ja auch, dass ich, wenn jemand Erfolg hat, es viel leichter ist, auf seine Optik zu schieben und zu sagen, der ist ja klar, der sieht ja irgendwie gut aus, der ist groß, der ist irgendwie stark, der ist verbal kompetent oder ähnliches, statt zu sagen, ja, der hat sich wahrscheinlich doll angestrengt. Würde ich mich mehr anstrengen, hätte ich auch Erfolg. Also es entlastet mich. Es nimmt mir sozusagen den Druck, sagen zu müssen, möglicherweise ist der Erfolg, den die Person hat, auch tatsächlich darauf zurückzuführen, dass sie mehr gearbeitet hat, sich mehr Mühe gegeben hat, sich auf den Hosenboden gesetzt hat und was getan hat dafür.
Wobei ich das wenn man das so stehen lassen würde, dass man sagt, also dem Schönheitsideal näher entsprechende Leute haben mehr Erfolg, ungern eigentlich so stehen lassen möchte. Ich würde dem mal ganz provokativ entgegenstellen, Falten kommen vom Lachen und alt werden hat man sich verdient.
Also es ist ja tatsächlich so, dass wir bestimmte körperliche Merkmale mit Verhaltensweisen in eine Verbindung bringen. Also beispielsweise diese kleinen Krähenfüßchen, die Menschen um die Augen herum haben, das kommt natürlich schon davon, dass diese Menschen dann, wenn sie viel lachen, die Augen oft zusammenkneifen beim Lachen, was eine sehr natürliche Reaktion ist, dass sich das häufiger bildet. Und Menschen mit Krähenfüßchen werden auch als humorvoller wahrgenommen, werden als lustiger wahrgenommen und so weiter. Und ich glaube, das Entscheidende ist, dass wir durchaus einen ersten optischen Eindruck gewinnen können. Aber dass wir uns immer im Klaren darüber sein müssen, dass das, was wir der Person dann auch an Eigenschaften, an Verhaltensweisen unterstellen, dass das eben eine Vorannahme ist. Und dass es in der Verantwortung jedes Einzelnen liegt, diese Vorannahme zu überprüfen. Sowohl, wenn jemand dicht dran ist am gesellschaftlichen Schönheitsideal, aber auch, wenn jemand weit weg ist vom gesellschaftlichen Schönheitsideal. Mir also selber die Frage zu stellen, ist die Skepsis, die ich habe, ist die gefühlte Antipathie, die ich habe, tatsächlich auf das Verhalten der Person zurückzuführen oder möglicherweise deshalb, weil die Person körperliche Merkmale aufweist, die für mich ungewohnt sind, die nicht zu meiner Gruppe gehören und nicht, weil die Person dann irgendwelche Eigenschaften hat. Also wir haben ja häufig so dieses Thema zum Beispiel auch der Ausgrenzung. Wir sagen, jemand, der optisch nicht zu meiner Gruppe gehört, ob er kleiner ist, größer ist, eine andere Hautfarbe hat, eine andere Sprache spricht, eine andere Verhaltensweise aufweist. Und diese Ausgrenzung ist letztlich das Ergebnis eines mangelnden Umgangs mit dem Unbekannten. Das bedeutet, wenn wir feststellen, ja, das verunsichert mich, weil die Person schneller spricht, langsamer spricht, lauter spricht, leiser spricht, andere Musik hört, den Schritt zu gehen und zu sagen, das ist okay, dass es mich verunsichert, aber es hat eben keine Generalisierung von Verhaltensweisen, von Eigenschaften, von Fähigkeiten oder Fertigkeiten in sich, sondern es ist der Moment, der mich verunsichert hat. Es ist die mangelnde Vorhersehbarkeit dessen, was dort passiert. Aber es hat eben nichts damit zu tun, dass ich diese Person, die das macht, oder die Personengruppe, die das macht, in irgendeiner Weise abwerten sollte.
Das ist ja jetzt so der Ansatz, der mir sozusagen hilft, wenn ich andere beurteile.
Genau.
Aber wie kann ich mich denn jetzt selber vielleicht schöner finden? Also vielleicht, wie beschreibe ich das denn? Wenn ich in den Spiegel schaue, dann werde ich immer irgendwas finden, was mich vielleicht stört. Wo man sagt, na ja, gut, was weiß ich denn? Der Bauch könnte kleiner sein, ich könnte größer sein. Ich gefalle mir heute nicht, weil ich irgendwo vielleicht eine Falte habe. Du hast mich ja ganz anders beurteilt.
Genau. Genau.
Also, woher kommt das sozusagen, dass man doch selbst eigentlich, wenn man in den Spiegel schaut, häufig doch sehr, sehr kritisch mit sich umgeht?
Also, den gleichen Effekt haben wir ja, wenn wir auf Bilder gucken, wenn wir Fotos von uns sehen. Die wenigsten von uns sind ja zufrieden damit, wenn sie ein Foto sehen. Sondern was uns ja häufig auffällt, ist, dass wir sagen, oh, blöd getroffen, komisches Lachen, ich sehe komisch aus. Das liegt einfach daran, dass wir uns selber ja nie sehen. Das heißt, das, was du auf dem Foto siehst, das ist das, so wie die anderen dich sehen. So sehen wir uns aber nicht. Weil wenn wir in den Spiegel gucken, sehen wir das Ganze ja spiegelverkehrt. Das bedeutet, das einzige Abbild, was wir von uns wirklich haben, ist dann, wenn wir Bild- oder Fotoaufnahmen sehen. Das heißt, so wie die Leute dich dort sehen, so sehen sie dich den ganzen Tag. Aber du dich nicht. Das heißt, du hast sozusagen in dem Moment, wo du dich auf dem Bild siehst, siehst du eine dir optisch eher unbekannte Person. Und das ist der Grund, warum wir lieber eine Ähnlichkeit zum Spiegelbild hergestellt haben würden. Was es aber de facto nicht gibt, weil das Spiegelbild, wie es der Name sagt, eben spiegelverkehrt ist.
Also könnte man ja schon sagen, dass der Blick von anderen am Ende auch dabei hilft, sich selbst vielleicht schöner zu empfinden, weil das Gegenüber, denke ich, sowohl die positiven wie vielleicht auch negative Dinge beurteilt. Also viel ausgewogener. Ich beurteile mich ja immer nur einseitig, wenn ich in den Spiegel schaue. Nie aus der Perspektive eines anderen. Ich schreibe mir auch selber keine Eigenschaften zu, wie du das vor uns beschrieben hast. Dass du sagst, je mehr ich über jemanden weiß, je größer unsere gemeinsame Vergangenheit ist, desto mehr kann auch Attraktivität steigen, also oder komplexer werden.
Ja, das passiert ja auch. Wenn Menschen zum Beispiel zum Schönheitschirurgen gehen, jetzt wirklich abgesehen von Menschen, die aufgrund vielleicht von Unfällen oder aufgrund von klinischer Vorerkrankung tatsächlich zur kosmetischen, zur korrektiven ästhetischen Chirurgie gehen, haben wir auch die Menschen, die dorthin gehen, weil sie finden, dass die Nase zu klein, zu groß, zu dick, zu dünn ist oder irgendwo Fettpölsterchen abgesaugt werden müssten oder ähnliches. Und was wir dort erleben, ist ja tatsächlich, dass die eine bestimmte Vorstellung davon haben, was in ihrem Leben anders wird, wenn sie diesen gefühlten körperlichen Makel beseitigen. Und was dann aber passiert, ist häufig, dass sie merken, in ihrem Leben ändert sich gar nicht so wahnsinnig viel. Beziehungsweise der erwünschte Effekt wird als viel höher eingestuft, als er sich tatsächlich danach zeigt. Das wiederum bedeutet, dass sie erneut zum Schönheitschirurgen gehen und sagen, naja, jetzt habe ich die Nase korrigiert, aber jetzt wird plötzlich deutlich, dass meine Augenbrauen vielleicht viel zu dicht beieinander stehen. Und das wird jetzt durch die korrigierte Nase vielleicht noch mehr deutlich oder noch deutlicher als vorher. Bedeutet, wir korrigieren das. Und mit jeder Korrektur erwarten die Personen dann aber eine Verhaltensänderung in ihrem Umfeld. Aber das Umfeld bleibt quasi gleich. Und dieses Umfeld hat auch meistens viel weniger Schwierigkeiten mit dem, was die Person optisch quasi dort anbietet. Das bedeutet, die Person wird nicht zufriedener durch die Operationen, sondern sie merkt, dass die operative Korrektur ihres Äußeren eben viel weniger Veränderungen im Umfeld bringt. Und deshalb ist es so wichtig, diese Person dabei zu begleiten. Also A, was für eine Erwartung haben sie? Was verbinden sie mit so einer Korrektur? Und B, wie kann tatsächlich diese Selbstwahrnehmung, die die Person hat, verändert werden? Und zwar so verändert werden, dass sie von sich aus mehr Selbstbewusstsein aufbaut, im wahrsten Sinne des Wortes, also sich ihrer selbst mehr bewusst wird und damit sich auch mehr akzeptieren kann, inklusive Alterserscheinungen, inklusive, wie hattest du gesagt, hast du schön gesagt, Spuren des Lebens oder Dinge, die man sich tatsächlich auch verdient hat.
Also ist ja am Ende die Fragestellung entscheidend. Vielleicht sollte man sich dann ja nicht fragen, bin ich schön oder wie schön bin ich, wenn ich mit mir selber ins Gericht gehe, sondern vielleicht eher, worauf bin ich stolz, was habe ich alles schon geleistet und was durfte ich alles schon durch meinen Körper erfahren? Also welche schönen und bewegenden Erlebnisse habe ich auch mit meinem Körper irgendwo, diese Spuren des Lebens?
Ja, absolut.
Erlebt. Ich glaube, das wäre doch dann maßgeblich, um einfach, ja, um sich vielleicht auch zufriedener mit sich zu sein, im Reinen, wie man so schön sagt.
Also, wenn wir dort mal in die Vergangenheit gucken, ist ja auch genau das ja sehr lange passiert. Also, eine Narbe galt ja als ein Ehrenmerkmal einer erfolgreichen Schlacht. So, oder in der Vergangenheit Ölgemälde von Frauen, die dem heutigen Schönheitsideal weitgehend nicht entsprechend, galten ja sozusagen als Zeichen von Wohlstand, als Zeichen der Lust, als Zeichen von auch einer hohen körperlichen Präsenz. Und die Frage ist also gar nicht so sehr, wie sehr entspreche ich dem gesellschaftlichen Standard oder dem möglicherweise in den Medien kommunizierten Standard von Schönheit, sondern in welchem Ausmaß bin ich eine Person, die mit dem, was sie als Biografie hat und als Physiognomie hat, tatsächlich zufrieden.
Sag mal, hast du eigentlich eine Narbe?
Ja, tatsächlich. Also ich habe tatsächlich eine Narbe, aber du doch mit Sicherheit auch.
Definitiv. Ich habe am rechten Knie eine relativ lange Narbe. Ich bin mal als Kind vom Steg abgerutscht. Und da war so eine Eisenstange am Steg und die hat mich da sozusagen ziemlich tief eingeritzt. Jetzt könnte man wahrscheinlich sagen, auf die Frage hin, naja, sind Narben schön? An und für sich nicht. Aber für mich stellt das zum Beispiel gar keinen Mangel dar, weil jedes Mal, wenn ich die sehe, denke ich, da war ich so 10, 11 Jahre alt, denke ich an die Sommerferien, die ich damals hatte und das war zusammen mit meinem Cousin, es war ein Bombensommer. Also trotz sozusagen der eingeschränkten Möglichkeit, nicht baden gehen zu können, habe ich dieses Erlebnis, an das ich mich mein Leben lang ja auch erinnern werde, an diesen tollen Sommer, an die Zeit. Wenn ich die Narbe nicht hätte, würde ich wahrscheinlich gar nicht dran denken.
Genau. Und du hast genau den ganz wichtigen Moment beschrieben. Es ist das Erlebnis dahinter. Es ist das, was du damit verbindest. Und ich habe einen guten Freund, der ist mit dem Fahrrad hingefallen und hat am Abend eine relativ lange Narbe, weil er so dämlich gefallen ist, dass er dort auch dann operiert werden musste. Und dann kamen wir mal irgendwie im Gespräch darauf und der hat dann eine unfassbare Geschichte erzählt, was ihm passiert ist, dass er ein kleines Kätzchen von einem Baum retten wollte, von der Leiter abgerutscht ist und dann ihm quasi einen Ast diesen Arm so aufgeschnitten hat. Also er hat eine sehr heroische Geschichte drum gebaut und dadurch gewann die Narbe unglaublich an Attraktivität und irgendwann wurde die Geschichte inkonsistent und wir mussten dann darüber lachen, was er für eine Geschichte drum gebaut hat. Und da wurde sehr schön deutlich, dass es weniger um die Narbe geht, sondern um die Frage, was ist die Story dahinter, was ist die Geschichte dahinter. Und das ist ja auch das, was Schönheit nachher ausmacht. So, je mehr Geschichten ich kenne, je runder die Person für mich als Persönlichkeit wird in ihren Verhaltensweisen, umso eher vorhersehbar ist die Person in dem, was sie tut, in dem, was sie mag, umso weniger stressig ist es für mich. Und letztendlich ist Schönheit genau das. Schönheit ist ein Zustand, den wir erzeugen oder den wir dadurch auch bei unserem Gegenüber erzeugen, dass wir das, was uns passiert ist in unserer Biografie, dass wir in uns, was wir in unserer Physiognomie oder Physiologie repräsentieren, dass das ein Gesamt, in Anführungsstrichen, Kunstwerk ist, also ein in sich konsistentes Gebilde, was einfach eine Geschichte zu erzählen hat. Und da kann eine Person mit sehr vielen Falten eben in einem hohen Maße schön sein, weil es zeigt, dass diese Person viel erlebt hat, dass diese Person viel gelacht hat, vielleicht auch, dass diese Person sich häufig Sorgen gemacht hat, viele Sorgen gemacht hat, weil sie möglicherweise eine sehr schwierige Biografie hat.
Das heißt, das Geheimnis ist eigentlich nicht, Schönheitsidealen nachzueifern, hinterher zu jagen, irgendeinem Body-Mass-Index zu entsprechen, irgendeiner optischen Form, sondern doch eigentlich, wenn man erfüllt sein will, wenn man glücklich werden möchte, wenn man sich selbst schön finden möchte, einfach auch zu leben.
Also, ich finde, das hast du gut auf den Punkt gebracht. Schön sein heißt, das eigene Leben anzunehmen, sich mit seinem Leben anzunehmen und dafür zu sorgen, dass man dieses Leben, dieses Erleben, was du hast, mit ganz vielen teilst. Also schön zu sein in der Art und Weise, wie du für andere Menschen begreifbar bist. Und dieser Begriff der Begreifbarkeit, das ist ja genau das, was Schönheit ausmacht. Quasi, es ist auf der einen Seite anfassbar, also du hast ja jetzt relativ kurze Haare, ja, aber wenn ich deinen Kopf anfasse, wenn ich mir vorstelle, quasi das zu berühren, dann hat Schönheit ganz, ganz viel damit zu tun, dass es authentisch ist und dass sich hinter der Frisur, hinter jeder Falte, hinter jedem Dehnungsstreifen einer Schwangerschaft eben eine Biografie verbirgt. Und das macht Menschen schön, dass sie authentische Biografien haben.
Also ist das am Ende auch so die berühmte innerliche Schönheit, oder?
Genau. Und ich denke, dieser Moment, aus sich heraus schön zu wirken oder Schönheit auszustrahlen, heißt ein sehr konsistentes Bild mit dem, was man an Biografie hat und dem, wie diese Biografie auch den Körper geformt hat, das auszudrücken. Und ich denke, das machst du in einem besonders schönen Maße.
Ich glaube, es ist einfach wichtig, auch hier im Podcast, gerade bei diesem speziellen Thema, wo es ja doch, hört man ja auch immer wieder, doch den einen oder anderen gibt, der vielleicht nicht so zufrieden mit sich ist, der vielleicht an sich zweifelt, der sich vielleicht gar nicht so attraktiv findet, ne, nochmal wirklich die Message rüberzubringen. Mhm. Schönheit ist was Komplexes, Schönheit kommt von innen, Schönheit kann auch ein Ideal sein, dem man zufällig entspricht.
Und Schönheit kann man trainieren.
Und Schönheit kann man trainieren.
Also stellt euch einfach vor den Spiegel, nackt vor den Spiegel und guckt euch mal ganz intensiv an. 2 Minuten, 3 Minuten, erhöht diese Zeit, dass ihr vielleicht es schafft, innerhalb von 4, 5 Tagen oder vielleicht von 14 Tagen mal 5 Minuten nackt vor dem Spiegel zu stehen und euch anzusehen. Und ihr werdet merken, je besser euch das gelingt, je besser es euch gelingt, euch so anzunehmen mit all den körperlichen Merkmalen, die ihr aufweist, umso schöner werdet ihr euch finden und umso mehr Schönheit werdet ihr ausstrahlen.
Finde ich ein schönes Schlusswort. Ich denke, da sollten wir die Folge beenden. Also viel Spaß beim nackig vorm Spiegel stehen.
Und schön weitermachen.
Bis bald, ciao.